Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Bevor wir jetzt in die Folge starten, noch ein kleiner Hinweis von mir, denn die Folge wird inhaltlich sowie finanziell unterstützt von Nutzungsdauer.com. Das hat aber natürlich keinen Einfluss auf meine Fragen gehabt. Ich bin genauso kritisch und investigativ wie immer. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast. Heute geht es mal wieder um das Thema Immobilien und wie man dort vielleicht die ein oder andere Steueroptimierung vornehmen kann. Und dafür habe ich einen Experten dabei, und zwar den Manuel Grübel. Herzlich willkommen im Podcast.
Hi Tim, freut mich wirklich sehr, mit dabei zu sein. Danke für die Einladung. Ich bin extrem gespannt auf dieses Format und habe mich schon gefreut.
Sehr cool. Ja, dann springen wir doch auch mal direkt rein. Ich habe schon eben angeteasert, Immobilien, und das ist ja auch so ein Bereich, wo du dich ganz gut tummelst und die eine oder andere Erfahrung hast. Und deswegen kommen wir erstmal zur Vorstellung. Vielleicht magst du einen kleinen Einblick geben, wer du bist, was du so machst und was du eigentlich mit dem Thema Immobilien zu tun hast.
Genau, sehr gerne. Ich bin jetzt Vertriebsleiter und Leiter für Unternehmensentwicklung bei der Firma Nutzungsdauer.com und Kaufpreisaufteilung.com. So, und wir konzentrieren uns natürlich sehr für die steuerlichen Aspekte bei Immobilien und helfen unseren Kunden da eben die Steuervorteile einfach zu maximieren. Ich habe mit 19 Jahren angefangen in der Finanzdienstleistung, komme also aus der Versicherungsbranche, bin dann eben in den Vertrieb auch gegangen, verschiedene Kapitalanlagen, und kam dann das erste Mal, ich glaube mit 22, in Berührung mit Immobilien eben als Sachwertanlage und war damals schon total begeistert, ne? Also allein von den steuerlichen Aspekten, dass die Immobilie einfach so ein Alleinstellungsmerkmal hat, wie zum Beispiel der steuerfreie Verkauf nach 10 Jahren, gibt es ja sonst bei keiner Anlageform, dass man solche Vorteile genießt. Ja, und seitdem bin ich der Immobilienbranche treu geblieben und habe jetzt natürlich ein ganz tolles und spannendes Aufgabenfeld hier bei Nutzungsdauer.com.
Perfekt, da schauen wir später auch nochmal genauer rein. Jetzt würde mich aber erstmal nochmal interessieren, ganz am Anfang deiner Karriere, wie bist du denn überhaupt zum Thema Finanzen und Kapitalanlage generell gekommen und was war da so ein bisschen dein Weg zur Immobilie?
Damals kam das tatsächlich über eine, Ansprache eines Freundes. Also ich war damals gerade bei der Bundeswehr und habe tatsächlich überlegt, ob ich nicht wirklich mich verpflichte als Soldat. Gut, dass ich es nicht gemacht habe. Der hat dann zu mir gesagt, ich habe da eine coole Idee entdeckt und habe mich dann auf so ein Einsteigerseminar einfach eingeladen. Ja, und da saß ich dann und dann dachte ich mir, alles ganz spannend. Da wurde dann eben erklärt, die Rentensituation in Deutschland, ne, und dass ich damit Geld verdienen kann und was für ein Riesenproblem eigentlich auch Deutschland mit dem demografischen Faktor eben hat. Und ich war da so begeistert davon, dass ich dachte, ja, dann tschüss Armeeanzug und hallo Finanzdienstleistung.
Vielleicht bist du ja auch selber Immobilieninvestor. Was gefällt dir so an der Asset-Klasse und worin investierst du so?
Genau, also die Asset-Klasse an sich finde ich mega spannend. Da muss ich aber in dem Bereich sagen, dass ich von steuerlichen Aspekt her wahrscheinlich bisher alles falsch gemacht habe. Wir haben viel familiär im ein Haus, aber das geht alles in Richtung Traumhaus, Mehrgenerationenhaus und alles in Eigennutzung. Kaum Vermietungsgeschäft mit dabei. Ne, das alles ist dann bei mir wirklich sehr stark beruflich veranlagt. Aber was gefällt mir wirklich sehr stark daran? Also die Gestaltungsmöglichkeiten hier sind natürlich ein Traum. Klar ist Immobilie als Eigenheim natürlich auch ein Traum, aber von den Investitions- oder von den steuerlichen Aspekten her ist das Eigenheim jetzt nicht ganz so toll. Da hat man zwar seine Handwerkerleistungen, die man da steuerlich geltend machen kann, aber rein jetzt aus der Investorensicht wie zum Beispiel das Thema Abschreibung, hat man da eben als Eigennutzer nicht.
Das ist ein ganz gutes Stichwort, denn warum darf man das nicht selber machen? Weil man das Ganze selber nutzt und genau, während man, wenn man es vermietet, darf man halt gegen die Einnahmen ja auch die dazugehörigen Kosten rechnen und dazu zählen auch halt nicht monetäre Kosten. Monetäre Kosten sind sowas wie Zinsen und nicht monetäre Kosten ist sowas wie die Abschreibung, aber vielleicht magst du erstmal das Thema AFA definieren, hier live vom Experten.
Genau, AFA, genau von der Definition her, Absetzung für Abnutzung. Das heißt also für alle, für Anlagevermögen oder Anlagegüter gibt es eben eine Möglichkeit, den Wertverlust steuerlich darzustellen. Das gibt's für alle möglichen Produkte. Also man könnte zum Beispiel einen Laptop kaufen und der hat jetzt eine Nutzungsdauer von 3 Jahren und auf 3 Jahre hinweg verliert der natürlich an Wert. Also darf ich den bei der Steuer die nächsten 3 Jahre linear von meinem Einkommen abziehen. Und das Ganze eben über die Werbungskosten. Und jetzt gibt es da den Unterschied zwischen, was ist mit einer Immobilie, wenn ich selber drin wohne oder wenn ich die vermiete. Wenn ich selber drin wohne, habe ich keine Werbungskosten anzusetzen, weil ich gehe sozusagen keinem Geschäft nach oder generiere Einkommen mit dem Ganzen. Und deswegen kann ich es da nicht absetzen. Ansonsten kann ich die Immobilie natürlich auch den Wertverlust steuerlich darstellen und der wird dann eben über die Nutzungsdauer hinweg abgesetzt.
Sehr gut. Und da ist ja die Nutzungsdauer insbesondere auch ein wichtiger Punkt, denn darüber definiert sich ja am Ende, wie viel abgeschrieben werden muss, ob das jetzt mehr ist, weil die Nutzungsdauer kürzer ist oder weniger, weil die Nutzungsdauer länger ist. Was ist denn so überhaupt eine typische Nutzungsdauer und wie verändert sich das vielleicht auch je nach Immobilie?
Ja, auf jeden Fall. Genau, wir haben einmal die gesetzlichen Typisierungen nach Baujahr. Das heißt, eine Immobilie, die vor 1925 gebaut wurde, die wird mit auf 40 Jahre lang abgesetzt. Das heißt, wir hätten einen jährlichen Abschreibungsbetrag von 2,5%. Also wenn die Immobilie jetzt 500.000 Euro Anschaffungskosten auf den Gebäudewert hatte, dann würden wir hier um die 12.500 Euro, wenn ich mich jetzt nicht ganz verkalkuliert habe, jährlich an Werbungskosten in Abzug bringen. So, und wenn ich natürlich von meinem Einkommen, was ich generiere, 12.500 Euro absetzen darf für diesen Wertverlust, das eben mal persönlichen Steuersatz, sagen wir jetzt einfach mal die Hälfte, dann habe ich ja schon mal 6.750 Euro mehr in der Tasche behalten. So, und dann haben wir diese Typisierungssätze, das geht dann weiter mit Immobilien, die eben nach 1924 gebaut wurden, die schreibt man dann über 50 Jahre schon ab, da hat man dann nur noch 2% AFA-Satz und jetzt, um die Immobilienwirtschaft ein bisschen anzukurbeln, gibt es ab 2023 nur noch eine Nutzungsdauer von 30 Jahren bei Immobilien, von 33 Jahren, die schreibt man dann mit 3% ab. So, und allein an dem Beispiel merkt man schon, okay, die Höhe meines Steuervorteils ist jetzt erstmal gebunden an das Baujahr meiner Immobilie, was ich mir nicht unbedingt aussuchen kann.
Ja, ich glaube, bei Neubauten ist das ja auch nochmal ganz anders, oder?
Genau, wir haben noch einmal die Neubauten, um das ein bisschen die Immobilienwirtschaft in Deutschland anzukurbeln. Da gibt es dann auch die degressive AFA, die man nutzen kann, alles im Wachstumschancengesetz verabschiedet worden.
Ist ja in den meisten Regelfällen auch etwas untypisch, weil ja die meisten dann doch keine Neubauimmobilien kaufen, sondern irgendwelche Immobilien, die schon eine Weile stehen. Es gibt auch das Gegenteil, hatten wir hier durchaus auch schon mal im Podcast, Leute, die sich darauf spezialisiert haben, kann ich auch empfehlen. Genau, es ist jetzt nicht die Regel. Aber wenn ich jetzt was kaufe und ich habe jetzt so einen Verkäufer und wir einigen uns auf zum Beispiel 300.000 für eine Mietwohnung, die ich dann kaufen will, dann darf ich ja nicht die vollen 300.000 abschreiben, sondern nur einen gewissen Teil. Was ist das für ein Teil und wie komme ich darauf?
Genau, richtig. Hier gibt es die Unterscheidung. Das heißt, der Grund und Boden ist ja grundsätzlich unverwüstlich, also wird es schwer, da eine Wertminderung anzusetzen, weil der bleibt einfach unendlich. Der kann immer wieder neu bebaut werden und deswegen kann man hier keine Abschreibungen vornehmen. Also wird grundsätzlich aufgeteilt, in welcher Anteil vom Kaufpreis entfällt jetzt auf das Gebäude und welcher Anteil entfällt auf Grund und Boden. Und jetzt ist natürlich nachvollziehbar, wenn das Ganze steuermindernd ist, dass es vielleicht aus Sicht des Finanzamtes so ist, dass der Boden vielleicht ein bisschen mehr wert sein sollte.
Der Investor fände ja ziemlich toll, wenn der Gebäudeteil den Großteil des Kaufpreises ausmachen würde.
Richtig. Und aus der Sicht finde ich es auch vollkommen richtig, weil er vermietet meistens Wohnraum und nicht einen Garten.
Wie stellt man das denn jetzt fest? Weil ich kann mir vorstellen, das ist nicht ganz so einfach zu sagen, wie viel jetzt so auf ein Gebäude entfällt und wie viel auf das Grundstück.
Genau. Da gibt es zum Beispiel auch vom BMF, vom Bundesministerium für Finanzen, eine Arbeitshilfe in Form von einer Excel-Tabelle zur Verfügung gestellt. Kann man sich auch bei denen auf der Webseite kostenlos downloaden. Und da gibt man dann einfach die Eckdaten der Immobilie ein. Grundstücksgröße, Bodenrichtwert kann man sich dann online aus den Gutachtausschüssen ziehen. Und Wohn- und Nutzfläche und so weiter, die ganzen Daten gibt man ein und dann rechnet das Ganze einmal im Sachwert oder wenn es vermietet ist und man hat die Miete zur Angabe zur Hand, dann auch im Ertragswertverfahren aus und das wäre dann eben für das steuerliche Verfahren die geeignete Kaufpreisaufteilung. Jetzt ist es aber so, dass aus gutachterlicher Sicht sehr viele Sachen einfach total vernachlässigt werden. Weil die Bodenrichtwerte zum Beispiel, die kommen aus den Gutachterausschüssen, aber die sind ja natürlich auch angehalten, ein möglichst großes Areal irgendwie festzustellen und das hat einen einheitlichen Bodenrichtwert. Und letztendlich läuft es darauf hinaus, dass man ein Mustergrundstück nimmt, das hat jetzt zum Beispiel 500 Quadratmeter und ist mit einem Mehrfamilienhaus bebaut oder hat eine bestimmte Geschossflächenanzahl und dann sagt man, hier wäre dann die Aufteilung in dem und dem Sinne, deswegen ist der Bodenrichtwert so hoch, das waren die Durchschnittsverkäufe der letzten Jahre. Und sollte es aber wirklich Abweichungen von dem Mustergrundstück geben, das heißt, habe ich vielleicht eine Hanglage, sind da Grunddienstbarkeiten eingetragen im Grundbuch, wie das zum Beispiel irgendein Energieversorger dort ein Trafohäuschen betreibt, das müsste raus. Ist mein Grundstück zum Beispiel vom Zuschnitt und von der Lage her ganz anders als das Mustergrundstück, habe ich ein Sackgassengrundstück, laufen Leitungen durch mein Grundstück. Das sind alles dann Punkte, die man dann verwenden kann und meiner Meinung nach auch muss, um da zu einem vernünftigen Bodenwert zu kommen.
Das kann man sich ja auch sehr plastisch vorstellen. Also ich kann es zumindest, denn hier in meinem Wohnviertel gibt es sowohl dann doch eher sozial schwierigere Teile, wie aber auch Einfamilienhäuser, wie aber auch vergleichsweise neuere Mehrfamilienhäuser. Und selbst bei gleicher Bausubstanz kann man sich durchaus an dem Beispiel vorstellen, dass da manche Grundstücke beliebter sind als andere und daher dementsprechend natürlich auch der Wert beeinflusst wäre.
Ja, genau, richtig. Weil es wird jetzt einfach abgeleitet aus dem Verkauf, aus den Verkäufen der Vergangenheit. Na, und wenn jetzt da gerade eine Phase war mit Aufschwung und sehr viel Neubauten waren, dann treibt das tendenziell die Verkaufspreise in die Höhe, wobei der Bestand trotzdem noch unabhängig davon bewertet werden muss. Und das ist das Tolle aus der gutachterlichen Seite, weil es immer um eine Würdigung des Einzelfalles geht und da dann wirklich jede Immobilie individuell bewertet wird und dann auf den tatsächlichen Wert aufgeteilt wird.
Wie funktioniert das dann genau? Kann ich jetzt einfach so ein Guthaben anfragen, um dann eben diesen fairen, die faire Aufteilung sozusagen herauszufinden?
Genau, richtig. Wir bieten da eine kostenlose Ersteinschätzung an. Die ist in 3 bis 5 Minuten eigentlich online ausgefüllt. Hier gibt man die Eckdaten ein. Das heißt, wenn ich meine notarielle Beurkundung zur Hand habe und dann noch auf den Link in der Ersteinschätzung klicke, um mir den aktuellen oder den zum Kauf zum Zeitpunkt gültigen Bodenrichtwert noch hole, habe ich eigentlich alles zur Hand, was ich brauche, um da eine Ersteinschätzung zu bekommen. Und wir machen das dann immer so auf der Basis, wir gucken, was würde denn das Finanzamt über diese Arbeitshilfe errechnen als Gebäudewertanteil und bekommen wir dazu eine Verbesserung hin. Na, weil erst dann macht es wirklich Sinn, da das weiter zu verfolgen. Und das geben wir für unsere Kunden kostenlos raus.
Ja, da kann man ja auch ziemlich schnell feststellen, ob sich das für einen lohnt. Genau. Also der Investor ist ja mit dem Taschenrechner durchaus ganz visiert und dürfte ja ohne Probleme dann wissen, lohnt sich da ein bisschen tiefer reinzugehen und die Kosten für zu investieren, weil eben da eine weitaus größere Steuerersparnis entsteht.
Bei der Kaufpreisaufteilung, auch für die Investoren sehr interessant, also schon im Rahmen der Ankaufsprüfung würde ich das Ganze machen, weil natürlich kann man die Aufteilung bereits im notariellen Kaufvertrag festlegen. Also da kann ich gleich reinschreiben, so und so viel Wert hat das Gebäude und so viel Wert hat das Grundstück. Und grundsätzlich muss das Finanzamt dieser Aufteilung auch folgen. Wir machen es dann immer so, kostenlose Ersteinschätzung und gleich am besten noch beauftragen vor der Beurkundung, weil ab einem bestimmten Punkt kann das Finanzamt nämlich sagen, wir glauben nicht, dass die Aufteilung wirklich fachgerecht ist, sondern wahrscheinlich nur so gemacht wurde, um Steuern damit zu sparen. Und wenn ich es aber gleich so aufteile, wie es dann auch im Gutachten wäre und das Gutachten dann im Anhang zum Beispiel zum notariellen Kaufvertrag hat, habe ich das sofort ohne große Rückmeldungen da mit dem Finanzamt in einem Wisch erledigt.
Auch hier kann man das sich natürlich wieder ganz gut vorstellen, wenn man den Kaufvertrag und das Gutachten direkt zusammen als Unterlagen mit einreicht, dann wird es höchstwahrscheinlich keine Rückfragen vom Finanzamt geben, außer die glauben jetzt wirklich halt, dass da ein Fehler wäre.
Genau, das stellt es dann einfach viel klarer und dann ist es auch einfacher für die im Finanzamt arbeitenden Personen, das einzuordnen und dann auch gleich abzuhaken. Ne? Dann spart man sich so einen Flaschenhals mit E-Mails hin und her.
Kann man bestimmt auch bei der AFA machen, um jetzt direkt zum nächsten Punkt zu springen.
Yes! Genau, richtig. Das eine ist ja jetzt die Bemessungsgrundlage. Da haben wir dann eben den Gebäudewertanteil plus eben anteilig dann die Kaufnebenkosten da drauf. Das heißt also, wenn ich eine Aufteilung habe, 80-20, 80% entfällt auf das Gebäude, dann kriege ich die 80% auf meine Notarkosten noch oben mit draufgerechnet, 80% der Grunderwerbsteuer. Und wenn ich noch andere Nebenkosten hatte, Grundbucheintragung, Besichtigungsfahrten, Übernachtungen im Hotel und so weiter, alles, was mit der Immobilie zu tun hat, das wäre dann meine Bemessungsgrundlage. Und die würde sich jetzt verteilen auf eben die Nutzungsdauer. Und bei der Nutzungsdauer, wie du schon gesagt hast, das ist jetzt auch so ein Punkt, da gibt es den Paragraph 7 Absatz 4 Satz Nummer 2 in Einkommensteuergesetz. Und der räumt halt uns Steuerpflichtigen ganz einfach die Wahlmöglichkeit ein. Nehmen wir die baujahrestypischen Abschreibungssätze oder weisen wir einfach eine tatsächlich kürzere Nutzungsdauer nach. Und in dem Fall funktioniert das dann ganz einfach über ein Gutachten zur Restnutzungsdauer. Natürlich sind da ein paar Anforderungen gegeben vom Finanzamt, damit das anerkannt wird, aber dieses Wahlrecht, was einem da eingeräumt wird, das führt einen schnell mal zu fünfstelligen Steuerersparnissen pro Jahr.
Ja, und vor allem, weil das Geld natürlich mehr wert heute ist als morgen, lohnt sich das natürlich, denn auf die Laufzeit generell wird natürlich 100% abgeschrieben, aber dann eben im einzelnen Jahr deutlich viel mehr und das führt euch insbesondere natürlich dann am Anfang zu einem höheren Cashflow als später und den könntet ihr ja im Zweifel direkt wieder anlegen und das ist natürlich dann umso lohnenswerter für euch.
Genau, richtig. Und ich glaube, bei vielen Investoren spricht das auch viel mehr für die Immobilienstrategie. Ne? Also 10 Jahre ist ja eine Haltedauer, die auf jeden Fall Sinn macht. Aber ob es wirklich 50 oder 40 Jahre sind, und dann habe ich lieber natürlich maximal viel abgeschrieben auf die Zeit, solange ich die Immobilie halte, als die 20 Jahre, die ich vielleicht verloren habe, weil ich nach 30 Jahren verkauft habe.
Hast du da so einen ungefähren, ja, über den Daumen, was man sich da vorstellen kann, was man so im Grunde da rausholt oder ist das sehr individuell?
Ja, es ist sehr individuell, aber jetzt nochmal die letzte Auswertung. So Durchschnitt haben wir bundesweit eine Nutzungsdauer von 24 Jahren. Und da sind wir dann schon leicht über 4%, also fast schon ein bisschen mehr als die doppelte AFA, wenn man von den 50 Jahren ausgeht. Und das macht schon sehr viel aus. Ne?
Ja, gerade wenn man dann auch einen hohen Steuersatz hat, da merkt man dann ganz schnell, dass sich das durchaus in ganz interessanten Summen lohnen könnte, je nachdem halt auch, wie groß die Immobilie ist. Und ja, das lohnt sich dann doch relativ schnell. Jetzt musst du mir aber natürlich nochmal erzählen, wir haben jetzt eben über Gutachten gesprochen, die macht ja ein Gutachter. Wer ist denn dieser Gutachter sozusagen? Hat er eine besondere Zertifizierung, die das Finanzamt voraussetzt oder wer kann diese Gutachten so erstellen?
Richtig, genau. Vom BFH ist es klargestellt, dass eigentlich jeglicher Nachweis, der irgendwie zum Nachweis einer kürzeren Nutzungsdauer geeignet erscheint, zu akzeptieren ist. Und das Finanzamt hat dann mit ihrem BMF-Schein vom 22.02.23 einfach mal so Kriterien festgelegt, damit eben einfach bundesweit ein einheitlicher Standard herrscht. Das finde ich eigentlich ziemlich gut. Und da ist eben, wie du es schon angesprochen hast, ein Kriterium, dass die Gutachter zertifiziert sind nach dieser DIN EN ISO IEC 17024. Das heißt, dass das mindestens der Standard sein muss. Genau, und dann die Gutachtenart. Also es muss eben auf diese maßgeblichen Determinanten eingegangen werden im Gutachten. Das ist die wirtschaftliche Nutzungsdauer, die technische Nutzungsdauer, die rechtlichen Gegebenheiten und eine mögliche Folgenutzung. Die Punkte müssen auf alle Fälle enthalten sein. Und wir haben das Gutachten inhaltlich so aufgebaut, dass es auch wirklich leicht für die Kollegen und Kolleginnen im Finanzamt ist, das anhand ihrer Checkliste dann abzuarbeiten, dass wirklich alles vorhanden ist und das nicht zu einem unnötigen Verwaltungsaufwand führt.
Wo seid ihr denn eigentlich tätig? Also wenn ich jetzt eine Immobilie irgendwie in Hamburg habe oder in Berlin, könnt ihr da in beiden Fällen für uns tätig werden? Oder habt ihr da eine bestimmte räumliche Beschränkung, wo ihr das anbietet? Oder muss man sich da im Zweifel irgendwie einen lokalen Partner suchen?
Yes, genau. Mittlerweile bei über 50.000 begutachteten Immobilien komplett deutschlandweit. Wir haben auch ein Gutachternetzwerk über komplett Deutschland. Also es muss nicht lokal sein. Wir sind auch wirklich extrem digitalisiert. Also unser Prozess läuft erstmal rein über die Plattform. Man hat dann noch die verschiedenen Wahlmöglichkeiten, ob der Kunde uns selbst die Unterlagen, Fotos, Grundrisse etc. zur Verfügung stellen möchte oder ob es für ihn zum Beispiel bequemer ist, wenn er in München sitzt, aber eine Kapitalanlage in Hamburg hat, dass jemand von uns vorbeikommt und selber die Bilder macht. Na, dann bieten wir das natürlich auch alles mit an.
Verstehe, sehr gut. Das klingt natürlich ganz schön praktisch und wir haben den Namen des Unternehmens natürlich auch jetzt schon ein paar Mal fallen gelassen, der ja auch gleichzeitig die Name der Webseite ist. Vielleicht magst du es einmal kurz vorstellen und wo man da jeweils zu seinem Gutachten für die Nutzungsdauer oder die Kaufpreisaufteilung kommt.
Genau, sehr gerne, da freue ich mich sehr drüber. Also bei nutzungsdauer.com komme ich sehr schnell zu meinen Restnutzungsdauergutachten. Auch hier ist es so, kostenlose Ersteinschätzung innerhalb von 3 Minuten fertig erstellt. Und bei kaufpreis-aufteilung.com bekomme ich die Bemessungsgrundlage und einen maximalen Gebäudewertanteil, damit der maximalen AFA hier nichts im Wege steht.
Perfekt, sehr gut. Ja, das ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt, also könnt ihr dann einfach draufklicken oder halt für später, wenn ihr gerade am Autofahren seid, dann fahrt mal lieber erstmal zu Ende und macht das nicht während der Fahrt, ist sicherer, damit ihr auch bei eurer Immobilie ankommt.
Genau, richtig, perfekt.
Haben wir irgendein wichtiges Thema vergessen oder haben wir eigentlich alles ganz gut abgerundet, was es hier zu beachten gibt?
Genau, was ich vielleicht noch gerne mit dazu sage, ist, wir haben eine kostenlose Geld-Zurück-Garantie und eine Rechtsschutz-Inklusive. Das heißt, wir kümmern uns nicht nur um das Gutachten, sondern wir begleiten jeden Kunden, bis auch dann die Abschreibung läuft.
Also wenn das Finanzamt sagt, nee, dann würdet ihr über diese Rechtsschutz auch quasi vor Gericht ziehen, um die Rechtmäßigkeit des Guthabens, des Gutachtens einzuklagen?
Genau, richtig. Genau. Das wäre dann wirklich so in den seltensten Fällen, aber wir bieten es natürlich mit an. Das heißt, sollte das so weit kommen, erstatten wir das Gutachtenhonorar zurück und nehmen dann nur eine Erfolgsbeteiligung von 50% in Höhe des Streitwertes, sobald wir das Gutachten durch haben. Na, damit hier überhaupt kein Kostenrisiko entsteht, sondern man ganz entspannt und ganz locker den Prozess anschieben kann und dann auf seine höheren Abschreibungen warten.
Ja, ich werde es auf jeden Fall im Kopf behalten bei meiner nächsten Immobilie. Wenn ihr da mehr wissen wollt, wie gesagt, Webseite ist in der Shownotes verlinkt. Schaut gerne mal vorbei. Sehr, sehr gute Sache, glaube ich, ein ganz guter Service für die Investoren. Vielen Dank dir, Manuel, dass du uns hier Frage und Antwort gestanden hast und so einen schönen Überblick über das Thema gegeben hast. War wirklich sehr klasse. Hilft wahrscheinlich dem einen oder anderen weiter. Ich selber kannte zwar das Thema Kaufpreisaufteilung, weil ich das natürlich auch selber mal machen musste, um irgendwie meinen Abrechnungssatz Absetzungssatz auszurechnen für die Steuererklärung. Das mit der Nutzungsdauer war mir aber gar nicht so bewusst, insofern auch schon mal wieder was Neues gelernt.
Super, ich danke dir für die Einladung, Tim, hat echt Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.
das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind. Und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern. Und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor-stories.de/community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tim.